herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula.
Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen in der Lernformate Toolbox. Wir haben heute mal wieder ein wahnsinnig spannendes Thema und eine unglaublich tolle Gästin. Und themenmäßig wird sich heute alles um das Thema Stille drehen. Und über dieses Thema Stille als Lernformat darf ich mit der wunderbaren Gesine Engelage-Meyer sprechen. Gesine war vor vielen Folgen schon mal zu Gast. Also ich habe heute wieder eine Wiederholungstäterin in meinem digitalen Aufnahmestudio sitzen. Gesine hat vor einigen Folgen gemeinsam mit ihrer Kollegin und Partnerin, der Sonja Hanau, eine Folge mit mir aufgezeichnet zum Thema Lernreisen als Lernformat. Die ist auch unglaublich gut gehört worden, eine ganz beliebte Folge. Die lohnt sich auch wirklich zu hören. Und heute, wie gesagt, geht es mit Gesine um das Thema Stille. Und ich bin ganz, ganz glücklich, liebe Gesine, dass du wieder da bist und sag herzlich willkommen zurück im Was lernst du Podcast. Und ich freue mich ganz arg auf unser Thema heute.
Danke, liebe Conny, dass ich wieder zu Besuch sein darf. Es fühlt sich ganz vertraut und gut an.
Liebe Gesine, ich habe jetzt gerade tatsächlich bewusst ganz wenig quasi zu dir gesagt und würde einfach für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht auch unsere erste Folge nicht gehört haben, gerne nochmal so ganz kurz so ein Close the Loop sozusagen machen und dich bitten, vielleicht kannst du 2, 3 Sätze zu dir sagen und dann springen wir in die Stille oder ins Reden über die Stille.
Sehr gerne, Conny. 3 Sätze ist herausfordernd. Ich versuche es mal.
Dürfen auch mehr sein.
Kannst ja mal mitzählen. Hauptberuflich kümmere ich mich um Elefanten. Und warum Elefanten? Es geht bei meiner Arbeit meistens um den Elefanten im Raum, nämlich wenn es mit der Kommunikation besonders herausfordernd ist, zum Beispiel, weil es Veränderungen gibt und die im Team oder in der Organisation nicht direkt auf großen Beifall stoßen, sondern es ja Verwerfungen gibt, Verwicklungen. Der andere Elefant, um den ich mich viel kümmere, ist, wenn es tatsächlich im Team Funkstille gibt oder auch vielleicht sehr viel gesagt wird, aber das nicht unbedingt für das Miteinander hilfreich ist. Das heißt, ganz faktisch, was ich mache, ist, dass ich vor allem Führungskräften den Rücken stärke, indem ich sie halt unterstütze in der Change-Kommunikation, in der Konfliktklärung und die Kompetenzen dafür auch trainiere. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute mal etwas auch so in die Toolbox schauen können, welche Methoden helfen denn, gerade wenn es mit der Kommunikation auch herausfordernd ist. Und egal welches Thema ich vermittle, Stille hat immer einen ganz festen Platz im Methodenkoffer. Oft sehr unerwartet für die Teilnehmenden. Aber das ist so unterm Strich ist das, was immer dabei ist und was ich über die Jahre auch sehr, sehr auch persönlich zu schätzen gelernt habe. Als Methode oder auch als Tool.
Ich bin total gespannt und ich würde sagen, wir steigen mal tatsächlich so ein bisschen aus der Vogelperspektive ein. Wir sind ja aus einem ganz bestimmten Grund nämlich auf dieses Thema gekommen. Du hast ja letztes Jahr ein Schweigeretreat gemacht und da bin ich tatsächlich wahnsinnig neugierig geworden, weil ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit tatsächlich mal eine Podcast-Folge mit Matze Hielscher gehört. Ich weiß leider nicht mehr, in welchem Podcast er zu Gast war, aber er berichtete über ein 10-tägiges Schweigeretreat, das er gemacht hat und was das mit ihm gemacht hat, dieses quasi in Stille sein. Und da kommt ja ganz viel hoch, ganz viel, was man aufarbeiten kann, ganz viel, wo man quasi eigentlich sonst den Scheinwerfer gar nicht so drauf richten würde. Also das heißt, ich glaube, das ist ein ganz krasses Lernformat, so ein Schweigeretreat, aber eben eine ganz andere Art an Lernformat, als wir die, sagen wir mal, üblicherweise im Corporate Learning haben. Und deswegen lass uns doch bitte mal so einsteigen, dass du mal berichtest, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, so ein Schweigeretreat zu machen? Und wie ist das abgelaufen? Und was hat es denn mit dir so gemacht?
Wie bin ich auf die Idee gekommen? Du hast das gerade schon erwähnt. Ich habe tatsächlich die gleiche Podcast-Folge mit Matze Hirscher gehört Und ich wusste, dass es solche Formate gibt. Und das, was er da berichtet hat, was es mit ihm gemacht hat, wie es aber auch ablief, das hat mich tatsächlich sehr inspiriert. Und deswegen habe ich letztes Jahr im Januar mich schon auf die Suche gemacht nach einem passenden Format. Denn es gibt da ganz viele im Angebot. Die sind aber tatsächlich gerade auch sehr beliebt. Also es lohnt sich durchaus, sowas auch mit Vorlauf zu planen. Und fündig geworden bin ich dann direkt ums Eck von Hamburg. Ich wohne ja in Hamburg, 50 Kilometer entfernt. Das ist ein Meditationshaus, das heißt Haus der Stille, ein Meditationszentrum, das es schon seit 50 Jahren gibt. Und die bieten genau diese Retreats an. Und der Rahmen ist immer, dass du ungefähr 4 Tage da vor Ort bist. Es ist auch ein ganz, ganz schöner Rahmen, sehr viel Natur, sehr gutes Essen. Das Einzige, was es halt nicht gibt, ist die klassische Kommunikation. Und bei uns war das so, die Anreise war Mittwochnachmittag und wir haben auch direkt still begonnen. Es war eine Gruppe von 20 Menschen. Das heißt, wir haben uns auch gar nicht mal vorgestellt. Wir kannten keine Namen. Also alles, was man so klassischerweise tut, wenn man auf neue Menschen trifft, das fiel weg. Und geleitet wurde das von einer buddhistischen Nonne, die in China ausgebildet ist. Basis war auch der Shan-Buddhismus, was so der chinesische Ableger vom Zen-Buddhismus ist. Und der Rahmen war tatsächlich jeder Tag gleich. Es begann schon morgens um 7:15 mit der ersten Meditation in Stille. Dann wurde gegessen in Stille, dann wurde weiter meditiert in Stille. Zwischendurch gab es eine Arbeitsmeditation in Stille, eine Gehmeditation in Stille. Das heißt, 4 Tage lang tatsächlich, was den Input angeht, so ziemlich auf Null gefahren, denn auch Handys waren nicht erwünscht, Lesen war nicht erwünscht, Netflix war nicht erwünscht. Also alles das, ja, was wahrscheinlich für die meisten von uns zum Alltag gehört. Und damit fand ja eigentlich fast alles, was der Kopf und auch der Körper so zu verarbeiten hat, fand halt im Innen statt. Und deswegen, du hast das ja schon angeteasert, es ist ein Format des Lernens und es ist halt von daher sehr, sehr intensiv, weil du einfach auf dich selbst zurückgeworfen wirst und mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen selber umgehst und eben ja, natürlich nicht genau weißt, was da hochkommt. Und vor allen Dingen das, was du klassischerweise tun würdest, ne, wenn dir Fragen kommen zu dir oder wenn du vielleicht auch an was denkst, was nicht so angenehm ist, klassischerweise wendest du dich dann ja auch anderen zu, teilst es, holst dir Feedback dazu. Du schwimmst im eigenen Saft.
Das war ein schönes Bild. Gesine, jetzt weiß ich noch aus, ich finde es sehr lustig, dass wir beide dieselbe Podcast-Folge gehört haben. Es war so ein kleiner Full-Circle-Moment, den ich da gerade hatte. Vermutlich nicht im klassischen Sinne, aber trotzdem. Ich erinnere mich aber noch, dass in der Podcast-Folge es tatsächlich so war, dass er Matze erzählt hat, dass es auch nicht gewünscht war, dass man sich etwas aufschreibt, sondern dass man wirklich, also im wahrsten Wortsinne, in seinem eigenen Süppchen sozusagen saß, aber auch ohne Möglichkeit, oh Gott, jetzt machen wir irgendwie das komische Bild noch komischer, irgendwo quasi irgendwie nochmal so ein Stöpsel sozusagen irgendwie zum Rausfließen zu haben. Wie war das bei dir? Durftest du dir was aufschreiben? Also hattest du Stift und Papier oder war auch das nicht gewünscht?
Darüber wurde nichts gesagt. Also ich hatte tatsächlich Stift und Papier und war darüber auch ganz froh. Was tatsächlich geframed wurde, war, denn ne, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, ist ja die Hauptkommunikation über die Sprache, aber du kommunizierst ja auch auf andere Art und Weise. Und da wurde gesagt, dass das Ziel tatsächlich ist, zu sich selbst zu finden. Also im Buddhismus nennt man so das wahre Selbst, was noch jenseits von Gedanken und Gefühlen ist. Also laut Buddhismus ist eigentlich das, ja, womit wir uns tagtäglich beschäftigen, unsere Gedanken, unsere Gefühle, ist noch im Außen, das ist noch gar nicht das Innen. Und erst wenn es mir halt gelingt, dahinter mal zu schauen oder auch dahinter mal einen Augenblick zu bleiben, dann bin ich wirklich bei mir. Und was das hieß, war zum Beispiel auch keine Zeichensprache, bis hin zu, was natürlich irritierend ist, ne, du bewegst dich ja auch von zum Beispiel der Meditationhalle in dein, da wo du schläfst oder auch im Garten, du triffst ja dich auch immer mal wieder und was du klassischerweise machst, ist ja, ne, Augenkontakt, Lächeln, auch das möglichst zu unterlassen. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr herausfordernd. Und was anderes, also ich hatte mich vorbereitet, ich verbringe viel Zeit mit mir selber, aber worauf ich mich nicht vorbereitet hatte, war, wie es alleine ist unter Menschen, die du halt auch nicht kennst und zu denen du auch gar keine Beziehung aufbaust. Ne? Also wie der Matze ja auch erzählt hat in seiner Podcast-Folge, da kommt eine ganze Menge hoch. Das ist ja auch erwünscht, denn es geht ja ein Stück auch darum, einfach mal aufzuräumen. Ne? Also wie wenn der Kleiderschrank zu Hause total voll ist und wir fragen uns, was passt denn eigentlich noch oder wo fehlt denn vielleicht auch was, dann ist ja die erste schlaue Aufgabe, erstmal alles rauszuholen, zu sortieren, sich zu entscheiden, wovon trenne ich mich auch, um dann halt zu überlegen, ja, was packe ich wieder rein, was brauche ich vielleicht noch zusätzlich. Und so ist ja auch dieser innere Prozess und da kommt dann halt auch eine ganze Menge hoch, was natürlich auch mal bedeutet, dass man zum Beispiel plötzlich traurig ist oder wütend. Und auch da, was ja klassischerweise passiert, ne, wenn das zum Beispiel im sonstigen Lernformaten, die intensiver sind, passiert, im Coaching oder vielleicht auch in der Supervision bis hin zu einer Therapie, dann habe ich halt immer ein Gegenüber, was da den Raum hält. Und in diesem Format habe ich kein Gegenüber. Ne, das heißt, obwohl da so viele Menschen sind, wenn dann geweint wird zum Beispiel, dann gibt es keine Resonanz. Und andersrum, ne, gerade Menschen wie du und ich, die ja tagtäglich Menschen begleiten und deren Aufgabe es ja auch ist, zu achten auf andere, uns zu kümmern. Und wenn dann zwei Matten neben dir jemand anfängt zu weinen oder wütend wird, also einmal die neben mir saß, die hat plötzlich angefangen, so ganz wild zu klopfen, immer so auf den Boden zu klopfen, dann sie so, oh, was ist denn da los? Aber du machst nichts. Du reagierst nicht und bekommst halt auch keine Reaktion auf das, was in dir passiert. Und das ist halt erstmal sehr, sehr ungewohnt. Was es aber möglich macht, ist wirklich mal zu lernen, was kann ich tatsächlich alles für mich tun? Also was steckt alles in mir an hilfreichen Gedanken, an hilfreichen Werkzeugen, wie natürlich das mit dem Atmen. Und es macht tatsächlich ganz schön frei, sich eben auch mal frei zu machen von, ne, ich nehme alles um mich herum wahr und ich kümmere mich auch. Sondern nein, es gibt einfach erstmal ein paar Tage gar nichts zu tun, außer es mit sich selber auszuhalten.
Was ja tatsächlich manchmal auch gar nicht so einfach ist, gell? Es mit sich selbst auszuhalten.
Ja.
Okay, also das finde ich spannend. Das heißt, du hast gesagt, du hattest Zettel und Stift dabei und du hast tatsächlich nebenbei dir auch notiert. Das wäre jetzt tatsächlich auch ein Bedürfnis, das hätte ich ganz stark, einfach die Möglichkeit zu haben, die Themen, von denen ich so das Gefühl habe, jetzt möchte ich sie gerne sortieren, die würde ich gerne schriftlich sortieren. Mhm. Also wirklich, deswegen kann ich dieses Bedürfnis sehr gut nachvollziehen, dass du gesagt hast, ich habe das auch gemacht. Und dann fand ich sehr spannend, dass du gerade gesagt hast, quasi so dieses einerseits als Gehmeditation, das andere als Atemmeditation, das sind eigentlich Werkzeuge, die dir helfen, quasi an, ich würde jetzt behaupten wollen, irgendwie so unterschiedliche Layer von dir selbst sozusagen ranzukommen. Das fand ich ganz spannend. Was mich jetzt aber nochmal so zum Nachdenken gebracht hat, war deine Kleiderschrank-Analogie. Weil wenn man quasi anfängt, bei sich selber aufzuräumen. Also entweder man hat irgendwie voll die gute eigene Struktur und weiß irgendwie, was mache ich irgendwie nach dem nächsten. Aber auch beim Kleiderschrank würde man jetzt ja vermutlich nicht irgendwie wild irgendwie die Sockenschublade und irgendwie die Wintermäntel zusammenwerfen, sondern man würde ja im besten Fall sequenziert vorgehen. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob es in irgendeiner Form irgendeine Art von Struktur gab, die die euch quasi an die Hand gegeben haben oder vielleicht einfach nur eine Leitung durch gute Fragen, weil die haben ja mit euch quasi kommunizieren dürfen, oder? Die musste in irgendeiner Form auch Anweisungen geben. Das heißt, haben die euch vielleicht irgendwelche guten Fragen mitgegeben oder war vielleicht sogar der Gedankengang eher zu sagen, nee, bewusst ist irgendwie totale Gleichförmigkeit und kein Impuls irgendwie in jedweder Form, damit halt einfach all das irgendwie in der Reihenfolge und Intensität sozusagen sich bahnbrechen kann, wie es halt für die jeweilige Person gerade richtig ist. Wie war das?
Ja, ich glaube, an der Stelle trifft dann die Analogie mit dem Kleiderschrank nicht mehr. Dann ist es eben, es ist kein klassisches Prozessieren. Ne? Also wie wir es zum Beispiel auch in Workshops oder so machen, ne? Dass wir uns sagen, okay, wir überlegen uns Fragen, dann überlegen wir uns ein Format, wie sammeln wir die Antworten. Das ist es bewusst nicht, weil, also was als Rahmen gegeben wurde, war zum einen die Methode, stille Meditation im Sinne von Atmen, konzentriert euch auf euren Atem. Wenn immer ihr feststellt, ihr denkt an etwas anderes, lasst es los und kommt zurück zum Atem. Das war tatsächlich alles an Rahmen. Am Anfang wussten wir auch gar nicht, wie lange dann so eine Einheit geht. Das war wirklich ein ganz schönes Eintauchen ins Ungewisse. Und was sie aber mitgegeben haben, war das Ziel. Und das fand ich sehr, sehr hilfreich, nämlich eben dieses, wir versuchen diese Gedanken eben nicht zu prozessieren, sondern sie loszulassen. Ne? Oder wenn ihr eine Körperwahrnehmung habt, lasst es wieder los. Also es ist eigentlich eine einzige Schule im Loslassen, im Nicht-Anhaften. Und ich, also mir zum Beispiel hat das mit dieser Zielklärung sehr geholfen. Also kommt zu euch, also versucht hinter diese Gedanken und die Gefühle zu kommen. Und macht es halt möglichst auch im Meditationssitz, ne, also im Schneidersitz oder im Lotussitz, bewusst auch ohne euch anzulehnen. Denn da könnt ihr einfach besser atmen, ne, und euer Körper kann euch dann besser helfen. Warum war das so wichtig, diese Zielklärung gerade mit dem Sitz für mich? Denn das ist unheimlich schmerzhaft, also gerade wenn man es nicht gewöhnt ist. Und ich hatte zwar eine Meditationspraxis, aber keine klassische. Ne? Bei mir war Meditation eher so, naja, ich liege im Bett und höre eine Tonspur oder ich gehe und höre mir was dabei. Aber dieses Sitzen ist tatsächlich eine ziemliche Herausforderung. Also bei mir hat das 20 Minuten gedauert und dann kamen die ersten Schmerzen, ne? Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen. Und das hat tatsächlich auch einen ganzen Tag gedauert, bis das so allmählich besser wurde. Aber dadurch, dass ich wusste, das hat aber einen Sinn, diese Art zu sitzen, ne? Weil es gab auch das Angebot, wenn ihr es nicht aushaltet, ihr könnt auch jederzeit auf den Stuhl gehen. Dann habe ich aber festgestellt, die auf den Stuhl gegangen sind, die haben nach einiger Zeit genauso Schmerzen. Ne? Also um diese Schmerzen kommt man nicht ganz herum, außer man ist jetzt wahrscheinlich wahnsinnig trainiert. Und das ist aber auch das ist ein Werkzeug, denn ne, du bist erstmal gar nicht so sehr mit deinen Gedanken beschäftigt, sondern eben mit diesen Körperwahrnehmungen. Und da du aber nichts Klassisches tun kannst, aufstehen, weggehen, Medikamente nehmen, Netflix gucken, findest du tatsächlich auch dafür Lösungen in dir selbst, ne? Indem du anders atmest, indem du ja Gedanken dahin schickst, indem du guckst, wie kann ich es auch in meinem Kopf irgendwie umwandeln, was ich da wahrnehme. Und das war für mich so im Nachhinein mit die ja wirklich wertvollste Erkenntnis, was auch immer da in mir passiert. Ich habe eigentlich alles an Bord, um es auch immer wieder loszulassen. Und ich bin gar nicht abhängig davon, sofort ja mir Hilfe von außen zu holen.
Das finde ich aber eine sehr spannende Erkenntnis, muss ich sagen. Also, ich versuche mal zumindest ein paar erste Extrakte zusammenzufassen. Also, das heißt, du hattest, es waren 4 Tage, richtig, oder 5?
Ja.
Und es war jeder Tag gleich, also ihr seid schon in Stille gekommen. Ihr habt quasi eine feste Tagesstruktur gehabt, die war aber jeden Tag gleich. Das heißt, es wurden bewusst eigentlich keine Impulse an euch herangetragen, sondern klassisch eigentlich nur euch Werkzeuge gezeigt, mit denen ihr selbst umgehen konntet. Du hast aber die Erkenntnisse, die sich für dich in der Stille gezeigt haben, schriftlich für dich quasi nochmal strukturiert, durchgearbeitet, dir von der Seele im wahrsten Sinne des Wortes geschrieben. Und du hast gesagt, eine ganz große Erkenntnis war, dass du eigentlich mit diesem, auf der einen Seite ja eigentlich einen Schmerz aushalten oder mit dem anders umgehen, den reframen können, auf der anderen Seite mit diesem Thema Atmung, aber auch dann wiederum Bewegung, dass da ganz viel quasi Toolset ja schon quasi in unserem Körper drin ist, um eigentlich mit jedweder Herausforderung zurechtkommen zu können. Und jetzt ist es ja, und das ist so ein Punkt, den würde ich gern quasi noch ans Ende eben deiner persönlichen Erfahrungen packen, ist es ja so, das klingt erstmal toll. Und das klingt, als sollte eigentlich jeder so ein Schweigeretreat machen, weil es mit Sicherheit einen in der persönlichen Entwicklung wahnsinnig weiterbringt. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass wir alle wahnsinnig Angst vor Stille haben. Also, und ich nehme mich da überhaupt nicht außen vor, wenn ich mir überlege, wie viel Wegstrecken, wo ich eigentlich nur mal quasi meinen Kopf in Ruhe lassen könnte, ich trotzdem mit Input zuballere und wie stark ich einfach manchmal selber versuche zu vermeiden, dass ich mich selbst höre in der Stille. Eigentlich ist es krass. Und jetzt frage ich mich tatsächlich, warum haben wir denn so Angst vor Stille eigentlich?
Ich denke, das hat viele Gründe. Ein Grund ist auf jeden Fall, dass wir es nicht lernen. Wir sind ja, na, auch wenn man zum Beispiel mal so an die Schule denkt, da wird Stille ja im Sinne von, ich bin diszipliniert vielleicht und ich arbeite still, aber produktive Stille gibt es da ja in dem Sinne nicht. Ne? Also es geht ja eigentlich immer um Output oder auch, wenn Fragen gestellt werden, dann werden ja die honoriert, die sich schnell melden, schnell was sagen. Und ne, mal angenommen, da würde eine Frage gestellt und jemand denkt erstmal länger nach, das würde ja sofort abgestraft werden. Also so dieses sich selber sortieren, bevor ich etwas produziere, das entspricht nicht dem, wie wir instruiert werden und das entspricht auch einfach ja gar nicht unserem Alltag. Also ganz oft wird ja auch von der unangenehmen Stille gesprochen, was ja in Gesprächen zum Beispiel ist, wenn niemand mehr was einfällt vielleicht, ne? Oder wenn was gesagt wurde, irgendwie so unangenehm ist, dass ich vielleicht auch gar nicht mehr darauf antworten möchte. Also es gibt eigentlich so in unserem Alltag wenig Positives, was, also gerade finde ich auch so im Arbeitsalltag ist wenig Positives mit Stille konnotiert. Und ja, wir lernen ja auch wenig, wirklich mit dem umzugehen, was da in uns ist. Ne? Also wir lernen halt viel nach außen, ne? Also zu reden, uns mitzuteilen. Aber dieses uns nur mit uns selber zu beschäftigen, das lernen wir in dem Sinne auch nicht. Also es ist einfach sehr, sehr unvertraut. Und wahrscheinlich einer der Hauptgründe ist ja, dass wir ja am wenigsten lernen, mit schwierigen Emotionen umzugehen, sondern im Gegenteil, also auch das zum Beispiel in der Kindheit, kennst du wahrscheinlich auch, du bist vielleicht, hast du dich verletzt und das Klassische, was als erstes passiert ist, so, was brauchst du, ne? Ein Pflaster, Schokolade, Ablenkung, ne? Also ich, also wir lernen eigentlich selten, dass dieses vermeintliche Nichtstun, es einfach auch mal auszuhalten oder dabei zu bleiben. Also da zu bleiben, wo es gerade unangenehm ist, das lernen wir in ganz, ganz wenigen Kontexten. Also es ist einfach sehr unvertraut und deswegen ja Angst vor Kontrollverlust, ne? Also Angst vor Emotionen und einfach auch Angst vor der Ohnmacht. Was ist, wenn das, was da hochkommt, mich überfordert, was mache ich denn dann?
Ich kann das tatsächlich gerade alles wahnsinnig gut nachvollziehen, was du sagst. Und ich hatte eine Ergänzung, als du gerade über die Schule gesprochen hast. Da ist es ja ganz häufig so, bin ich still, dann ist das quasi ein Indiz dafür, ich weiß es nicht. A.k.a. ich bin dumm, ich schaff's nicht. Das ist ja ganz viel, wirklich so ganz antrainiertes Verhalten. Wenn ich nichts sage und wenn es der größte Blödsinn ist, dann glaubt man, ich bin doof und ich weiß es nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz prägender Faktor. Und auf der anderen Seite so dieses, wir lernen eigentlich bei schwierigen Emotionen, vor allem Ablenkung, damit hast du mich gerade ganz arg gecatcht, weil ich meine, ich habe ja auch kleine Kinder, natürlich mache ich das auch so, dass ich nicht sage, halt aber mal den Schmerz aus, sondern ich fange natürlich auch an zu trösten und frage, ob irgendwie Schoki oder irgendwas hilft. Also das heißt, ich füttere ja eigentlich unbewusst und ohne eigentlich, dass ich was Böses möchte, exakt dieses Verhalten. Und wahrscheinlich werden alle Eltern, die gerade zuhören, nicken und sagen, ja, wir auch. Aber das fand ich tatsächlich gerade ganz, ganz spannend. Wenn wir, liebe Gesine, dieses Thema mal versuchen, ins Corporate Learning zu übertragen, dann sind wir uns, glaube ich, beide einig, so ein viertägiges Schweigeretreat ist vermutlich nicht das richtige Format, um quasi im organisationalen Kontext zu lernen. Aber ich würde wahnsinnig gerne mit dir mal zum einen so ein bisschen drauf rumhirnen, was könnten denn quasi auch kleinere Formen so eines Schweigeretreats sein im Corporate-Kontext und was könnten die vielleicht tatsächlich für uns tun? Und dann hast du ja, das hast du ja eingangs schon gesagt, quasi auch eine ganz große Toolbox an unterschiedlichen Arten und Formen der Stille, die du in Workshops und Co. quasi einsetzt. Also das heißt, ich würde gern vom ein bisschen, also jetzt quasi vom Globalen ins ein bisschen Kleinere, um dann nochmal ins ganz Klein sozusagen mit dir zu gehen. Und dann haben wir hoffentlich einen ganzen Blumenstrauß an Andockpunkten am Ende dieser Folge kreiert, aus dem sich dann jeder die Blume rauspflücken kann, die ihm oder ihr da gerade zusagt. Ich habe mal so ein bisschen mir Gedanken drüber gemacht, wie könnte denn so ein stille Format in der Organisation aussehen? Und so die Idee, die ich hatte, war in irgendeiner Form quasi eine Schweigeserie eigentlich zu gestalten. Man sagt irgendwie einmal im Monat für eine halbe Stunde und dann ist es aber vielleicht eher so eine angeleitete Form von Stille, dass man eher sagt, wir sind zwar eine halbe Stunde still und alle gemeinsam, aber es gibt vielleicht ein oder zwei Fragen, an denen man sich zumindest orientieren kann. Und dann wäre das eher so eine Art von kontinuierlichem Selbstreflexionsprozess in Stille, wenn man so möchte. Ich habe keine Ahnung, was du von so einer Art von Format halten würdest oder ob du das sagst, ich finde irgendwie, das ist irgendwie zu kurz gesprungen oder zu weit gesprungen. Ich würde es irgendwie ganz anders machen. Was sind denn deine Gedanken dazu?
Mir gefällt das schon ausgesprochen gut, denn diese Erfahrung, gemeinsam still zu sein, Die ist tatsächlich ganz, ganz besonders. Also wir haben ja mit der Sonja bei Schemes haben wir ja mal eine Zeit lang so eine Fokusstunde angeboten. Das heißt, wer wollte, konnte sich in einen Videocall dazuschalten. Und wir haben am Anfang kurz gefragt, okay, du hast jetzt gleich 45 stille Minuten, gemeinsame stille Minuten. Was ist dir wichtig? Woran willst du arbeiten? Und 45 Minuten hat halt jeder dran gearbeitet. Wer wollte, konnte auch die Kamera anlassen. Und dann haben wir nach 45 Minuten hat einfach jeder kurz geteilt, was er geschafft hat, was vielleicht auch schwierig war, was hilfreich war. Und dann haben wir uns einmal zusammen gefeiert. Und das hat immer viel Begeisterung ausgelöst. Und mir ging das genauso, denn das Schöne ist ja, wenn ich gemeinsam still bin, habe ich eine ganz andere Disziplin und ich habe halt auch einen Fokus. Ne? Also so dieses so, ich nehme die anderen wahr, die geben mir einen echt hilfreichen Rahmen und gleichzeitig bin ich viel mehr bei mir. Also ich halte das für ein ganz praktikables Format auch. Ne? Also was man dann nochmal überlegen könnte, ist, bei welchem fachlichen Thema würde das helfen? Also ist auf jeden Fall hilfreich für komplexe Themen, ne, wo die Antworten oder die Lösungen eben nicht auch so an der Oberfläche sind, sondern wo es tatsächlich auch mal hilft, ein paar Gedankenschleifen tiefer zu gehen.
Ich finde es spannend. Du hast gerade, finde ich, nochmal eine ganz andere Art von stillem Lernformat aufgemacht, als ich im Kopf hatte. Weil du kannst ja, und den Gedanken hatte ich vorhin wirklich nicht, man könnte ja tatsächlich, wie du es gerade beschrieben hast, Stille auch vor allem sozusagen produktiv nutzen. Weil ihr habt ja quasi, ihr wart alle still im selben Raum, aber ihr habt euch ja mit Thema beschäftigt, ihr habt im Zweifelsfall auch Fokusarbeit gemacht. Also ich hätte das fast so ein bisschen umschrieben wie gemeinsames stilles Arbeiten in der Bibliothek, was einen einfach auch zum Fokus zwingt. Und wenn man jetzt aber quasi in Form von einem Lernformat denkt, das wäre jetzt für mich ganz bewusst auch von so einer produktiven Stille losgelöst. Und ich fände das tatsächlich wahnsinnig spannend, eher so als eine Art kontinuierliches Selbstreflexionstool. Also ohne den Zwang, ich muss es in diesen 45 Minuten Mails abarbeiten in Stille und ich mache das deswegen in dem Termin, weil dann weiß ich, ich renne nicht weg quasi und mein Kopf hopft nicht irgendwie auf 50 andere Themen. Sondern ich fände es wahnsinnig spannend, wenn man sagt, ich habe quasi diese stille Stunde oder die stillen 30 Minuten oder wie auch immer man das am Ende des Tages fancy nennt, um eigentlich kontinuierlich an mir selbst zu arbeiten. Und deswegen würde mir, glaube ich, in dem Moment, also entweder könnte man es dann wirklich so machen, dass man sagt, ich hänge für mich gerade an Thema XY und nehme mir das jetzt mit, dann hätte man quasi eigentlich außer diesem Ritual, ich mach das jetzt einmal im Monat eine halbe Stunde eben in dieser Gruppe an Menschen, keine weitere Strukturierung, dann wäre das, hätte es zumindest ein bisschen Ähnlichkeit zum Schweigeretreat. Oder aber man würde eine Strukturierung mitgeben im Sinne von, ich gebe dir eine gute Frage mit und auf dieser guten Frage denkst du es rum. Das wäre so mein Gedankengang eines sozusagen Lernformats, bei dem einfach Stille eine ganz große Rolle spielt. Und ich glaube tatsächlich, wenn man weggeht von der produktiven Stille, dann eignet sich diese Stille wirklich vor allem für Formate, wo es ganz stark um eine Selbstreflexion geht.
Ja, ich mag so diese Unterscheidung, ne? Also produktive Stille, damit ich halt auch einen Output produziere, und bewusst die Stille, wo es genau darum nicht geht. Also wo es genau darum geht, so. Und jetzt geht's mal nicht darum zu machen, sondern es geht einfach darum zu sein und jeden Impuls, der mich zum Machen bringt, zu lassen. Also wir haben zum Beispiel auf dem Retreat hatten wir auch diese Arbeitsmeditation und das war auch ganz interessant, weil da war halt der Rahmen, dass sie gesagt haben, es geht nicht darum, dass ihr hier besonders viel schafft. Es geht gar nicht darum, dass ihr etwas schafft. Also ich habe zum Beispiel den Hof gefegt. Und das war so ungewohnt, so dieses so, ich fege jetzt, weil ich mich aufs Fegen konzentriere. Also das Fegen auch genießen, das Fegen bewusst machen, wie weit ich komme oder wie es danach aussieht, ist nicht das Ziel. Und das Schöne ist ja, dass das im Sinne eigentlich ja auch wieder sehr produktiv ist, weil in diesem Rahmen, du musst nichts, du bist einfach nur. So viel entsteht, ne, Energie, Klarheit, Erholung, was du danach dann wieder nutzen kannst für eine ganz andere Qualität an Outcome als ohne diese Phase, wo du nichts machst, wirklich nichts machst.
Das erinnert mich gerade so ein bisschen an den Straßenkehrer aus
Ja, genau, stimmt. Da habe ich auch schon dran gedacht, ja.
Weil das ist ja wirklich so, der fegt wirklich im Moment und quasi, das ist so eine total gleichförmige Tätigkeit. Ich glaube, Stricken würde wahrscheinlich sogar denselben Zweck erfüllen. Also etwas, was man ganz gleichförmig macht. Und es geht, glaube ich, wirklich nur darum, dass quasi der Körper beschäftigt ist, damit der Kopf Freiheit hat. Spannend. Okay. Es müsste man quasi im nächsten Schritt mal noch überlegen, wie kriegt man quasi, also so eine Arbeitsmeditation in Stille fände ich irgendwie auch ein spannendes Format. Ich habe ehrlicherweise ad hoc keine gute Idee, wie man das in den Koffer-Kontext überträgt. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, ihr vielleicht, schreibt uns, wenn dem so ist. Es darf ja tatsächlich auch der ein oder andere Impuls einfach lautes Nachdenken sein. Lass uns doch mal jetzt noch mal eine Ebene tiefer rutschen, weil ich glaube, so die Idee, wie könnte man Stille im Kleinen, aber als wirkliches Lernformat übersetzen, dann war, glaube ich, irgendwie ganz gut, jetzt ist auch Impulse gegeben. Jetzt würde ich wirklich gerne noch in die Stille im Kleinen gucken und so ein bisschen deinen Tool-Koffer öffnen. Wie baust du denn Stille im Kleinen ein in deine Formate?
Das kleinste Format sind 30 Sekunden Stille. Und zwar, also wenn du dir vorstellst, du bist in einem Workshop oder du bist vielleicht auch in einem Meeting und du hast eine Frage mitgebracht und du wünschst dir darauf Antworten. Das ist ja das Klassische, du stellst die Frage und du wartest einfach, was passiert und wer der Schnellste ist und der Lauteste, der kommt dran. Und was ich sehr gerne mache, ist zu sagen, die Frage und bevor irgendjemand was sagt, denkt einmal 30 Sekunden still darüber nach. Und dann sammeln wir die Antworten. Und das sind 30 Sekunden, die tatsächlich viel verändern, denn sie ermöglichen halt ein paar tiefere Gedanken und sie sind auch, also sie nehmen gerade auch die Menschen mit und so ein Mensch bin ich auch, der tatsächlich, ich gehöre nicht gerne zu den Ersten, die was sagen. Ich gucke mir das eigentlich ganz gerne immer erstmal an, weil ich merke, dass mein Kopf ein paar Runden meistens mehr braucht für Klarheit und dann teile ich halt mit. Das heißt, es ist halt auch ein viel inklusiveres Format, ne? Weil ich halt im Grunde so extrovertiert, introvertiert dafür mehr Rahmen bringe. Und es ist praktischerweise dadurch, dass es auch anmoderiert ist, sagen meistens die Teilnehmenden, dass es nicht so unangenehm ist. Denn das ist für mich auch der große Unterschied. Also anmoderierte Stille, wo ich vielleicht auch kurz sage, wozu es gut ist, oder wir probieren es einfach mal aus. Und danach könnt ihr ja mal sagen, was der Unterschied gemacht hat in diese Stille, die sich zum Beispiel einfach einschleicht, weil keiner eine Antwort hat oder so. Also das wäre im Grunde so das kleinste Format, 30 Sekunden. Dann das nächste wären für mich 5 Minuten. Ne? Zum Beispiel auch ganz klassisch, könnte man auch an einem Ende von Meeting machen, von einem Workshop, zu sagen, okay, wir hatten so viele Themen vielleicht auch, Ergebnisse, so viel Austausch. Jetzt nehmen wir uns mal gemeinsam 5 Minuten und jeder schreibt mal auf, was ist wirklich das im Kern, ne? Was für eine Erkenntnis nehmt ihr mit, was fandet ihr am spannendsten? Und das ist ganz interessant. Also das mache ich jetzt schon seit Jahren in Workshops und das funktioniert am Anfang nie. Ich bin dann auch schon dazu übergegangen, also 5 stille Minuten, was das konkret heißt, keiner redet. Und dann wird immer gelacht. Und klassischerweise nach 1 Minute ist es meist schon, fangen die Ersten an zu reden miteinander. Ne? Und dann sage ich ganz liebevoll nochmal, lasst euch mal einmal drauf ein. 5 Minuten. Und dann gucken wir, was es euch gebracht hat. Und das ist, finde ich, macht einen großen Unterschied. Oder es ist auch so die Erfahrung. Ne? Denn ganz oft ist es ja so, wir kriegen Input oder wir machen Ergebnisse und dann nahtlos geht's ins nächste Thema, ins nächste Meeting, ne? Oder auch selbst beim Training raus in die Bahn, ins Auto, telefonieren. Und wirklich dieses, also Stille braucht gar keine großen Zeitfenster, aber eigentlich eher so eine Regelmäßigkeit. So jetzt anhalten, reflektieren, bis hin zu, das habe ich das letzte Mal ausprobiert, als ich einen Workshop selber moderiert habe. Ich habe mich danach bewusst, bevor ich zum Bahnhof gegangen bin, habe ich mich vor Ort 5 Minuten hingesetzt und habe meditiert. Und das war auch ganz erstaunlich, was das verändert hat. Ne? Also dieses so, ich habe gemerkt, dass ich ja tatsächlich freier auch nach Hause gehen konnte und dass ich noch ein paar Erkenntnisse mehr auch hatte, als wenn ich das nicht gemacht hätte, obwohl ich mir keine Frage gestellt habe, sondern wirklich nur so, ich denke jetzt mal nichts.
Das heißt, eine Reflexion, also die 5 Reflexionsminuten quasi zum Ende und auch die Möglichkeit für sich vielleicht nochmal zu notieren, was sind Punkte, an denen ich hängen geblieben bin, was sind irgendwie lose Enden, also du merkst, Aufschreiben spielt für mich gerade einfach eine ganz, ganz große Rolle. Ich finde auch den Gedankengang, ich habe es zwar selber noch nie gemacht, finde aber diese Idee, ein Meeting tatsächlich auch mit einer Minute Stille zu beginnen und nicht diese komische Stille, so nach dem Motto, wir warten jetzt halt mal noch eine Minute und irgendwann fängt dann jemand an zu reden. Also nicht diese Art an Stille, die ist nämlich komisch, sondern eher, wir starten und jetzt sind wir bewusst 1 Minute still und ihr könnt, wenn ihr irgendwas quasi aus dem vorherigen Meeting gerade noch irgendwie gedanklich mit euch rumschleppt, nehmt euch die Minute, schreibt es euch auf, guckt, dass ihr quasi einmal quasi den Mülleimer nutzt, um dann einfach fokussiert in das nächste, also in unser Meeting zu gehen. Das finde ich total spannend. Und das, glaube ich, das macht auch tatsächlich schon ganz viel. So diesen wirklich Break zum nächsten.
Ja. Und was anderes, was ich immer wieder beeindruckt finde, vielleicht kennst du da auch das sogenannte Silent Brainstorm und dann auch Silent Cluster, ne, was ja bedeutet, ja, jeder schreibt halt zu einer Frage die Gedanken auf die Karten und dann wird es halt auch geteilt an der Metaplanwand zum Beispiel, wird da auch aufgehängt, jeder hat dann die Gelegenheit, das zu lesen, aber es wird bewusst noch nicht drüber gesprochen und dann wird geclustert. Und was dann passiert, ist ganz interessant. Deswegen hilft es auch, das anzumoderieren, zu sagen, wir nehmen uns jetzt zum Beispiel auch da 5 Minuten und fügt doch einfach mal die Karten so zusammen, wie sie für euch passen. Ihr könnt dann auch eine Karte mit einer Überschrift machen. Und es wird eine ganze Zeit hin und her geben. Weil ich ja, ne, also wenn ich jetzt finde, die Karte gehört zu einem anderen Cluster, ohne was zu sagen, bringe ich sie ja in ein anderes Cluster. Wenn aber der, der sie da hingehängt hat, der Meinung ist, nee, die kommt schön wieder zurück. Das heißt, da ist so eine ganz schöne Dynamik, die sich aber innerhalb von 5 Minuten meistens ganz gut setzt. Und was ich dann geschafft habe, ist, dass anders als sonst, ne, wo ich vielleicht gerade, wenn es ein komplexes Thema ist, ja manchmal eine halbe Stunde die Karten diskutiere, ich habe schon mal ein Bild und jeder hat sich auch schon mit diesem Bild beschäftigt und dann kann ich viel tiefer in die Diskussion einsteigen und krieg in kürzerer Zeit viel bessere Ergebnisse.
Das finde ich auch eine spannende Form von Stille. Ich habe die tatsächlich, nutze sie viel in Online-Workshops. Da muss man dann immer ganz arg aufpassen. Zum einen, dass man das Teilen des Boards zu diesem Zeitpunkt rausnimmt, weil sonst sind die Leute alle mal abgelenkt. War das, dass man da die Cursor sieht. Und ich versuche tatsächlich auch ganz grundsätzlich, immer, es gibt ja auch diese Funktion quasi auf privat zu stellen. Das heißt, die Leute sehen quasi nur, was sie selber gerade machen und werden nicht von irgendwelchen anderen Stickies abgelenkt. Und dann finde ich das wahnsinnig gut. Sehr, sehr spannend. Gibt es noch irgendein Format, was du uns mitgeben kannst? Oder würdest du sagen, das ist jetzt ein ganz schön runder Blumenstrauß?
Ja, was ich zum Abschluss gerne noch sagen würde, ist, ne, das geht natürlich so Richtung meiner Haupttätigkeit, nämlich zwischen Menschen zu vermitteln oder auch zwischen Themen und Menschen, wenn schon eine ganze Menge sich angestaut hat, an ja, Frust, Wut, Enttäuschung. Und zwar da ist es ja ganz oft so, dass da ein Austausch sehr schnell ist. Ne? Der eine sagt so, ja, nie machst du und ich hätte mir gewünscht und wieso hast du es dann immer noch nicht verstanden? Das ist ja so dieses Ping-Pong. Und was da eben total hilfreich sein kann, ist, ne, also wenn ich selber merke, dass ich in so einem Ping-Pong bin und sich einfach so ein Satz dem anderen gibt, dass ich selber, wenn ich den Impuls habe, jetzt direkt mal zu antworten, es einfach mal nicht tue und warte, was passiert. Ne, denn Teil dieses aufgeregten Ping-Pongs ist ja auch, dass eigentlich immer nur das, was oben aufliegt, geteilt wird, aber gar nicht, was so dahinter ist. Wenn ich das aber auflösen will, das Ping-Pong, ist es total hilfreich, wenn gegenseitig verstanden wird, ach so, das ist das, was dich gerade so beschäftigt oder das ist das, wie du es wahrgenommen hast. Und da kann Stille ein so einfacher Öffner sein. Ne? Also wenn mir jemand was sagt, dass ich einfach mal schweige, weiter hingucke, im Kontakt bleibe und warte, was als nächstes passiert. Das heißt, ganz oft, ne, wenn es so verwickelt ist, geht es nicht darum, mehr zu machen, sondern weniger.
Das heißt, es geht ganz bewusst darum, mit Stille das Reizreaktionsmuster zu unterbrechen. Das finde ich einen total guten, wirklich einen total guten Punkt. Ich mache das viel zu wenig. Ich rein sozusagen rational kenne ich natürlich auch diese Möglichkeit zu sagen, aushalten. Und gerade man sagt ja auch, eine Emotion braucht 90 Sekunden, bis sie quasi einmal durch den Körper durch ist. Und dann sieht man in ganz vielen Stellen ja wieder klarer. Aber ich finde, das ist im Eifer des Gefechtes was unglaublich Schweres.
Und deswegen ist es so gut, das nicht im Eifer des Gefechts zu üben, sondern alleine zu üben. Ne? Da glaube ich, kommen die Enden jetzt wieder zusammen. Ne? Eigentlich alles, was wir besprochen haben, so Selbstreflexion. Ich nehme mir selber mal stille 5 Minuten. Ich gehe auf ein Retreat oder ich nehme mir einfach mal jeden Tag 10 Minuten, wo ich meditiere. Der Effekt ist halt genau das, dass wenn ich dann im Eifer des Gefechts bin, habe ich diese Muskeln schon trainiert. Denn hinter all dem steckt ja Impulskontrolle. Denn der Impuls ist ja immer zu, sag was, mach was, lenk dich ab, geh woanders hin. Und wenn ich das lerne, ne, diese Impulse zwar wahrzunehmen, aber ihnen nicht zu folgen, dann, ne, also bin ich mit mir selber mehr im Frieden, aber ich bin tatsächlich auch, was andere angeht, gelassener und zufriedener.
Ich finde, hast du tatsächlich A, einmal gerade noch einen wahnsinnig guten Bogen geschlagen und B, finde ich wirklich auch nochmal dick unterstrichen, warum wir uns mit diesem Thema Stille eigentlich gerade in Bezug auf Corporate Learning auseinandersetzen. Weil wenn man das quasi dann im weiteren Effekt denkt, dann hat ja diese Stille und das Üben des stille Muskels, klingt blöd, aber ihr wisst jetzt alle, was ich meine. Und verzeiht mir bitte, dass das irgendwie ein komisches Wort ist. Aber das hat ja ganz viele Kaskadeneffekte. Dieses, ich kann meinen Impuls selber besser kontrollieren. Ich kann mich selber besser wieder regulieren. Ich bin im Zweifelsfall, kann ich mit Stress, mit herausfordernden Kommunikationssituationen, mit Transformation in einem ganz großen, globalen, wabbernden sozusagen Kontext, mit Unsicherheit und mit allen möglichen anderen Themen viel besser umgehen. Und das, liebe Learning Professionals, ist ja am Ende des Tages das, was gerade in unserer aktuellen Zeit einen unglaublichen Mehrwert hätte. Insofern würde ich sagen, lasst uns alle still sein. Jetzt komme ich aber moderativ da nicht raus, ohne was zu sagen.
Du könntest ja noch teilen, wie es dir heute vielleicht noch gelingen wird, ein paar stille Minuten einzubauen.
Das ist eine sehr gute Outro. Wir lösen es einfach mal auf. Wir nehmen an einem Nachmittag vor dem Kita-Run auf. Das heißt, das ist quasi so mein nächstes To-Do, um nachher dann meine Kinder einmal in der Kita abzuholen. Und üblicherweise wäre da der Weg dahin tatsächlich einen Podcast auf die Ohren und Zeit natürlich produktiv nutzen, Termin. Das werde ich jetzt lassen. Das heißt, keine Sprachnachrichten, kein Podcast, sondern ich hör einfach mit mir selbst zu. Und du?
Geht in die ganz ähnliche Richtung. Wahrscheinlich gleich, wenn wir auflegen mit dem Call, dann kommen mir ganz viele Ideen, was ich jetzt direkt machen könnte, zum Beispiel von meiner To-Do-Liste. Und ich werde das ganz bewusst nicht machen. Ich werde mir gleich eine schöne Tasse Tee machen und ich werde einfach mal aus dem Fenster gucken. Und werde mir dabei einen Timer stellen. Also mir hilft das total. 10 Minuten werde ich mir gleich gönnen und aus dem Fenster gucken. Und wann immer mein Kopf sagt, so, du könntest ja auch, werde ich sagen, jetzt nicht.
Finde ich sehr gut. In diesem Sinne, liebe Gesine, es war mir eine Freude. Du entlässt mich gerade so beseelt in den weiteren Tag. Also ich habe ganz viel Lust, Stille in jedweder Form auch zu probieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass es euch ähnlich geht und ich hoffe, dass wir euch gut gelaunt und trotz allem so ein bisschen nachdenklich gestimmt in die weitere Woche entlassen. Deswegen, Gesine, ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder und ich wünsche euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eine wunderbare Restwoche. Bis bald.
Tschüss.